Habe ich dir eigentlich gesagt, Vince, dass du da bei Olympia mein erster olympischer Moment warst?
Ich bin da eben hingefahren, habe es eigentlich einfach genossen, dass ich Skicross fahren kann, dass ich bei Olympischen Spielen fahren darf. Und ja, habe mein bestes Skicross gezeigt, was ich je gefahren bin. Und bin dann als Vierte über die Ziellinie gefahren. Ja. Und am Ende dann Dritte geworden. Gott sei Dank.
Ihr wart genau während des Einmarschs Russlands in der Ukraine in Russland. Ich stelle mir vor, das muss wahnsinnig gruselig gewesen sein einfach.
Richtig. Meine Achterbahnfahrt hat nämlich nicht an dem 17. Februar aufgehört, sondern die ist noch ordentlich weitergegangen.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. She happens und das gerade gestern, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihr werdet es nicht glauben, der ein oder andere hat es sicherlich schon auf Social Media gesehen. Aber der 29. Januar geht als besonderer Tag in der noch jungen Geschichte dieses Podcasts ein. Wir waren nämlich beim letzten Tag des Nordic Combined Triples in Seefeld. Und mit wir meine ich natürlich Moritz Batscheider.
Hallo.
Und unsere Noko-Olympiasieger, der eh vor Ort war, Vinzenz Geiger.
Servus.
Moritz, jetzt mal abgesehen von dem sehr guten Aperol zwischen Springen und Lauf, wie hat's dir gefallen gestern?
Ja, geht so. Also ich wurde gezwungen, da hinzufahren, damit du dich da irgendwie mit Spritz abschießen kannst und drum
ey, komm,
war die Stimmung
jetzt bin ich die Schuldige.
Nein, das war natürlich großartig. Ich will hier auch kein falsches Bild vermitteln. Spaß beiseite. Es war sehr, sehr schön. Das Wetter war ein absoluter Traum. Und ja, das ist schon ganz nett da auch. Die Wege fand ich ein bisschen wild, die Streckenführung fürs Publikum. Aber natürlich sehr, sehr schön anzuschauen. Und wir haben es gestern schon auf Instagram gesagt, es kann ja eigentlich kein Zufall sein. Kaum sind wir mal da, macht der Finzi einen grandiosen Sprung. Ohne das, und auch, ich will gar nicht immer so draufhauen auf dein Skispringen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen so guten Sprung auf einer Normalschanze von dir gesehen habe. Wettkampfsprung.
Wieso jetzt genau Normalschanze? Fällt dir auch der Großschanze einer ein?
Ja, oder halt.
Im Normalfall wäre es ja eher die Normalschanze.
Okay, der war geil.
Ja, das stimmt natürlich. Ich wollte nur, dass wir in der richtigen Relation bleiben, weil es ja eine war.
Ja, genau. Also normalerweise sind meine guten Sprünge auf der Normalschanze.
Ja, stimmt.
Aber ich find's gut, dass wir auch im Podcast mittlerweile das Level erreicht haben, wo du dich auch selber dissen kannst.
Ja, ich stehe dazu. Man muss nur erfolgreich genug sein, dann kann man sich immer selber fertig machen.
Sehr gut, das ist doch eins an Motivation. Und dann hatten wir natürlich auch noch hervorragendes Entertainment zwischen Springen und Laufen, weil wir da direkt an der einen Wirtschaft, die da am Ende der Skipiste neben der Schanze standen, und da war irgendeine Form von Schüler- oder Kinderskirennen mit, das ist ein bisschen gemein, aber grandiosen Ansagerinnen und Ansagern. Das war wahres Entertainment.
Ja, ja. Das war schon gut.
Also es liegt eine große Challenge darin, Namen und Zahlen richtig vorzutragen. So viel sei mal dazu gesagt. Und ansonsten war es wirklich ein Fest einfach. Das ist schon sehr schön da. Wie gefällt es denn dir das auch prinzipiell, findest du, in Seefeld?
Ja, also ich glaube, Seefeld ist einer der schönsten Weltcup-Orte. Und ja, also es ist einfach ein genialer Ort. Ich bin unglaublich gern da auch zum Trainieren. Die Langlaufloipen sind eigentlich mit die besten auf der Welt, würde ich sagen. Zur Wildmoosalm hoch. Ein Tipp für jeden Langlauf-Fan, weil mein Seefeld ist da. Hoch zum Laufen ist wirklich genial und das Hochplateau ist schon sehr, sehr schön. Also ich bin sehr gern da. Die Schanze liegt mir, wie man ja auch gesehen hat. Und ja, ich habe ja schon ein paar Einhörner mit heimnehmen dürfen in meiner Karriere. Aber dieses Wochenende wieder eins und ja, es ist einfach richtig cool. Die Anreise aus Oberstdorf sind nur 2 Stunden ungefähr, deswegen bin ich da Ja, richtig gern. Die WM 2019 war auch genial, auch wenn es sportlich jetzt nicht perfekt für mich gelaufen ist. Also ich denke, fast alle oder eigentlich alle mögen Seefeld in unserer Sportart.
Weil wir es jetzt von gestern hatten und du hast ja gestern eben diesen überragenden Sprung hingelegt. Wahrscheinlich bestimmt der beste Sprung deiner bisherigen Saison. Was dachtest du nach dem Sprung? Also wie bist du dann an die 12,5 Kilometer rangegangen?
Also unmittelbar nach dem Sprung habe ich mich einfach nur richtig gefreut. Und also ich habe schon, also während dem Sprung habe ich noch gar nicht gespürt, dass der so gut war. Ich bin dann auf die grüne Linie gesprungen, was mir nicht oft passiert, weil ich ja immer sehr spät starte und dann meistens die guten Springer schon gesprungen sind und ich dann die grüne Linie doch ein bisschen vor mir habe bei der Landung. Deswegen war das schon mal richtig cool, konnte einen guten Telemark setzen, habe richtig gute Noten bekommen. Da habe ich mich einfach extrem gefreut und ja, aber dann hat es ja nicht lang gedauert. Übrigens, es war zum ersten Mal, muss ich gerade noch dazu sagen, dass ich in der Leadersbox war nach dem Springen. Normalerweise passiert das einem, wenn man irgendwie ein junger Athlet ist und relativ früh dran ist und dann einen ordentlichen Sprung macht, dann kann es schon sein, dass man gleich mal in die Leaderbox kommt, aber ich habe das schon umgangen. Als ich ganz jung in den Weltcup reinkommen bin, war ich auch schon der bessere Läufer wie Springer. Also, war das erste Mal Leadersbox für mich, meine neue Erfahrung, aber hat ja dann leider nicht lang gehalten. Ich war ja als Vorletzter oben am Start und dann kam der Johannes Lampater und ist nochmal weitergesprungen und ich habe dann gehofft, ja, dass ich sehr nah dran bin und dann waren es leider 16 Sekunden und ich habe schon gewusst, oh, das wird ein hartes Stück Arbeit für mich. Ich war jetzt durch das, dass ich krank war und in Klingenthal lief zwar dann schon sehr gut im Laufen, aber hat sich auch schon nicht so gut angefühlt. Deswegen war ich einfach noch nicht im Vollbesitz meiner Kräfte und das habe ich Freitag, Samstag schon gespürt, auch wenn super Ergebnisse rauskommen sind. Deswegen habe ich gewusst, also um Johannes Lampater, der extrem gut läuft, vor allem gut sich Rennen einteilen kann, der eigentlich nur immer im Wind läuft, auch wenn man in einer Gruppe ist, läuft er mal alleine vorne weg. Deswegen, der kann das, der wird auch von, wenn er von eins wegläuft, kann er sich das einteilen. Also muss ich schon ein extrem gutes Rennen machen. Und um da ranzukommen, da hätte ich schon meine normale oder halt meine hundertprozentige Topform braucht, dass ich den einhole. Und klar, ich habe es natürlich versucht, bin die ersten zwei Runden ein hohes Tempo angegangen, aber ich habe schon von Anfang an gewusst, ja, ich werde jetzt nicht voll hochrisikoreich da rangehen und versuchen, den Abstand gleich zu verringern und gleich ranzukommen. Wenn ich jetzt in Topform bin und dann riskiere ich das natürlich, weil ich gewinnen will. Ich will natürlich, wenn man so eine Situation hat, will man, dass ich dann auch das Triple holen. Und aber wie gesagt, ich habe mich nicht ganz so gut gefühlt wie sonst. Deswegen habe ich das auch nicht riskiert. Und habe dann gedacht, ich laufe jetzt einfach ein hohes Tempo an und wenn ich näher rankomme, dann wäre es natürlich super und wenn ich ihn einholen kann, wäre das für mich genial. Und dann kämpfe ich auch um einen Sieg, aber nach zwei Runden war mir das dann schon bewusst, oh ja, ich glaube heute wird es nichts, um ihn einzuholen. Deswegen habe ich dann auch einfach das Tempo rausgenommen, habe gewartet, bis die Gruppe hinter mir kommt, bin dann da an der Gruppe hinterhergelaufen, weil ja, ich wollte meinen Körper jetzt, das waren eh schon zwei anstrengende Rennen und dann am dritten Tag nochmal sich Vollgas zu verausgaben und da nochmal voll zum Sterben, das wäre sicher nicht so optimal für mich gewesen. Deswegen habe ich dann rausgenommen, habe auf die Gruppe gewartet, bin dann da hinterhergelaufen und ja, habe dann schon am Schluss noch alles versucht, aber habe dann einen taktischen Fehler gemacht, das hat dann noch zu dem Tag passt. Bin die Runde eigentlich schon sehr oft gelaufen und weiß, wenn man da als erstes in die Abfahrt geht, dann wird man den Zielsprint nicht gewinnen können, außer man hat einen Überski. Ich hatte zwar einen super Ski, aber ich glaube nicht so einen Überski, dass ich da so viel schneller bin wie der Juli und der Jens Loras Oftebro. Deswegen haben die mich dann noch überholt in der Abfahrt und abgesprintet. Dann bin ich halt Vierter geworden. So. Ja, das dritte Mal schon Vierter beim Triple. Bis jetzt jedes Mal, wenn ich beim Triple am Start war, habe ich ein Podest geholt. War richtig cool. Und auch dieses Jahr wieder, also die Statistik wichtig für mich, habe ich halten können, auch ohne Top-Laufform. Und dann, ja, es ist zwar bitter, wenn man dann die ganzen Weltcup-Punkte, weil am letzten Tag gibt es ja doppelte Weltcup-Punkte, nicht holt, aber ich bin trotzdem wirklich so happy mit dem Wochenende. Sechster, Zweiter und Vierter, da darf man sich eigentlich nicht beschweren.
Hättest du vor dem Wochenende gedacht, dass du die Krankheit doch noch so spürst?
Ja, also ich habe schon gewusst, dass ich nicht bei 100% bin. Das habe ich in Klingenthal auch schon gespürt. Klar habe ich den Massenstart gewonnen, aber da habe ich mich einfach sehr gut versteckt und habe dann einfach einen Sprint gemacht, am Schluss noch. Und am Sonntag habe ich es auch schon gemerkt, ja, hey, es läuft noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Mein Kopf wird gern schneller laufen, aber mein Körper ist noch nicht in der Lage. Und ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen geduldig sein. Ich kann froh sein, dass es alles jetzt so gut klappt hat, dass ich das doch so gut weggesteckt habe und schon solche Platzierungen einfahren darf. Und ja, da gilt es, geduldig zu sein und jetzt nicht eben es nicht zu übertreiben, dass ich dann beim Saisonhöhepunkt zur WM dann hoffentlich wieder meine 100%ige Laufform habe und dann sieht es schon wieder anders aus.
Muss man auch sagen, jetzt ohne hier zu cheesy zu werden, aber unter diesen Rahmenbedingungen und nicht in Topform, dann trotzdem eben 6-4-2, das spricht ja schon auch für sich. Aber mir kam wieder bei diesem Rennen eben das, was wir letzte Woche oder vor ein paar Wochen angesprochen hatten. So, du siehst öfter mal so ein bisschen fertig aus beim Laufen und man weiß nie ganz, okay, ist er wirklich nicht ganz fit? Oder aber
das habe ich doch gestern wieder gesagt.
Ist es einfach ein bisschen Taktik. Und ich war mir so sicher nach dem Springen. Okay, 16 Sekunden auf 5 Runden. Ich war mir sicher, vierte Runde packst du den Lampater und hinten raus hat er keine Chance. Ich war mir so sicher. Und bis Runde 3 dachte ich mir, ja, das ist alles Kalkül. Und dann hast du mich doch in dem Sinne überrascht, dass an dem Tag vielleicht doch einfach körperlich dann nicht ganz gereicht hat. Aber wie gesagt, trotzdem Chapeau vor der Leistung. Extreme auf jeden Fall dieses Wochenende.
Ja, also es waren sehr gute Sprünge dabei und Laufen war auch schon sehr gut für das, was ich mir selber erhofft habe. Deswegen bin ich happy und ja, kann weitergehen jetzt in Oberstdorf.
Enttäuscht hast du trotzdem, und zwar uns. Wir haben danach noch lange auf dich gewartet und du kamst und kamst nicht. Was war da los, Vinzenz?
Ich habe gar nicht so richtig gewusst, wo ihr dann seid. Ich bin dann noch auslaufen gegangen und habe dann auf mein Handy geschaut, aber war auch keine Nachricht, hätte ich mal melden können. Also ich habe schon gesucht und gesucht. Ich habe aber meine Freundin gesucht, aber die habe ich auch nicht gefunden.
Die hat ja ein Foto mit Jarl Magnus Rieber gemacht.
Betrug!
Schrecklich.
Ja.
Ja, das war aber nicht ihre Idee. Also sie war mit Freundinnen da und die wollten unbedingt ein Bild. Sie hat schon gebeichtet.
Sehr gut, wir hoffen, da steht der Hausfrieden. Ich muss noch sagen, ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe Tom Hilde noch gesehen. Und da ging mein Skisprung-Fanherz auf.
Aber Finzi, noch kurz zu deiner Krankheit. Hermann Weinbuch hat gesagt, die Entscheidung fällt zwar erst nach Oberstdorf, aber es gibt wohl Überlegungen, dass du schon nach eventuell auslässt und nochmal Grundlage aufbaust.
Ja, also ich bin immer in Kontakt mit Hermann und er sieht es ähnlich wie ich, dass es noch nicht so die 100%ige Form ist und die will ich natürlich haben und will er, dass ich dann bei der WM in Topform bin. Und da sind wir jetzt aktuell so, dass ich wahrscheinlich schon noch auslassen werde, weil eben die WM im Vordergrund steht, aber die finale Entscheidung wird dann erst nach dem Wochenende, werden wir die dann treffen, wenn es mir jetzt super geht in Oberstdorf und ich wieder ja bei alter Stärke bin, dann kann es gut sein, dass ich dann schon auch noch mitnehme, aber aktuell ist die Planung so, dass ich dann einfach nochmal eine Woche mehr Zeit habe, um nochmal an der Basis zum Trainieren, nochmal mir ein bisschen Grundlage zum Holen, dass ich dann voll im Saft stehe für die WM.
Und selbst wenn die Laufform noch nicht da ganz da ist, dann ist ja vielleicht die Motivation umso größer, mal die Heimschanze richtig zu knacken, oder?
Ja, die Motivation ist immer da. Also das wäre jetzt mal was dieses Wochenende, vielleicht komme ich doch mal übers Springen und das in Oberstdorf auf der großen Schanze, die ja schon immer so meine Problemschanze ist. Aber ja, werden wir sehen. ich werde alles reinhauen und freue mich auf jeden Fall auf den Weltcup, weil das wird sicher genial von der Stimmung her.
Aber dann würde ich sagen, lasst uns doch zu unserer heutigen Gesprächspartnerin kommen. Wir wollten eigentlich schon Anfang Januar mit ihr sprechen. Wir mussten es dann leider ein paar Mal aufschieben, aber jetzt hat es doch endlich mal geklappt. Und ja, wir haben mit Daniela Meyer gesprochen. Viel Spaß mit unserem Gespräch.
Heute freuen wir uns, einen Gast begrüßen zu dürfen. Es kommt hier und da mal vor, hatten wir es aber lange nicht mehr, der ein komplett unbeschriebenes Blatt zu sein scheint. Man weiß gar nicht so viel über sie bisher und drum wollen wir einiges über sie herausfinden. Hallo Daniela Meyer.
Hallo, servus.
Also ich muss mich ein bisschen korrigieren, es gibt eine größere Geschichte, mit der kamst du, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch nicht ganz unbedingt freiwillig, zu etwas größerer Bekanntheit letztes Jahr. Da kommen wir später mit Sicherheit noch in irgendeiner Form drauf. Aber es ist natürlich jetzt auch deine Möglichkeit, dich uns irgendwas von dir zu erzählen. Was ist dein Lieblingstier zum Beispiel?
Ja gut, also so ein bestimmtes Tier habe ich eigentlich nicht, aber als Kind fand ich Geparden immer total geile Tiere.
Die natürlich auch sagen. Im Schwarzwald, wo du herkommst, heimisch sind.
Natürlich. Gibt's so die laufen da in der freien Wildbahn rum, ganz normal. Sieht man täglich beim Spaziergang.
Na, aber jetzt mal andersrum gefragt. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst, okay, das muss die Welt jetzt über mich wissen? Hier bin ich.
Oh je. Naja, da gibt's jetzt nicht so viel. Ich bin, keine Ahnung, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich fahre gern Skicross. Ich liebe Skifahren. Ich bin gerne in der Natur unterwegs. Und ja. Bin einfach Dani Meyer. Ganz einfach, nichts Besonderes. Viel in der Welt unterwegs. Ja.
Das sind solche Fragen, die man immer liebt.
Ja, super, super Fragen. So schnell was, aus der Hand schütteln und dann gibst du weiter.
Ja, ihr müsst damit Druck umgehen können, oder?
Ja, eben. Es ist eine gute Übung, hatte ich schon lange nicht mehr.
Dani, wir haben, seitdem wir diesen Podcast machen, seit 2,5 Jahren mittlerweile, leider noch gar nicht so oft über Skicross gesprochen. Wenn wir es getan haben, dann haben wir das mit Cornel Renn gemacht. Und da haben wir zum Beispiel auch mal drüber gesprochen, dass es darum geht, jeder, der Skicross macht, kommt irgendwie aus dem alpinen Bereich natürlich, weil Ski-Alpin ja die Grundlage fürs Skicross ist. Wie war das bei dir damals? Wie bist du zum Skicross gekommen?
Ich bin auch davor alpin gefahren. Es liegt einfach daran, weil fürs Skicross ist es schon auch wichtig, eine gute alpine Grundlage haben. Das hilft einem schon sehr, sehr viel. Ich bin ganz normal FIS-Rennen gefahren und wollte dann aufhören. Und bei mir ist es echt eine witzige Story, weil mein Papa, der ist auch Skicross gefahren, mal so ein paar Rennen. Und der fand das voll toll und voll super und war so begeistert davon und hat die ganze Zeit zu mir gemeint, ach Dani, komm, das wäre was für dich, probier's mal aus. Und ich muss aber ehrlich sein, ich hatte immer so Schiss davor, vor diesen Sprüngen und da zu viert fahren und so, das war für mich eigentlich nichts. Und ich konnte aber nicht Nein sagen, weil er so gestrahlt hat. Und dann bin ich halt da mal im Rennen mitgefahren, als ich aufhören wollte und war in Kraskern im Allgäu und war da dann gut. Und dann war mein Papa noch begeisterter und hatte noch größeres Strahlen im Gesicht. Und dann bin ich halt zum nächsten Rennen gegangen. Und dann war ich da wieder ganz gut. Und dann nochmal eins. Und so bin ich in die Szene reingerutscht und habe dann wirklich meinen Spaß auch dran gefunden. Und ja, bin dann dabei geblieben.
Und mit wie vielen Jahren war das dann ungefähr? Also
ja, das war 2013. Also da war ich so 16 rum, ja.
Wenn dein Papa schon Skicross gefahren ist, das müssen ja noch die ganz wilden Zeiten gewesen sein, so.
Das waren die ganz wilden Zeiten, wirklich. Da hat eben ein paar von meinem Skiclub sind da schon ein paar Rennen Skicross gefahren und mein Skiclub hat auch Skicross-Rennen ausgetragen. Und in Urach, das ist so ein ganz kleines Dorf im Schwarzwald. Und ja, da ist er mitgeheizt. Ich glaube, mein Papa ist auch kein Lauf wirklich durchkommen, den hat es jedes Mal zerlegt.
aber er fand es super.
Ja, damals durfte man sich auch noch prügeln auf der Strecke, oder?
Richtig, genau. So Stock zur Seite und hier geht's, genau.
Da war Skicross wirklich nur Freestyle, weil immer in der FIS-App denke ich mir, ja, Skicross, und dann muss man erst über Freestyle reinkommen. Und auch, wenn man dich googelt oder irgendeinen Skicross googelt, kommt, dass du eine Freestyle-Skierin bist. Und da denkt man eigentlich eher an was anderes wie an Skicross.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist kommt halt von diesen Ursprüngen, dieses, ich sage jetzt mal, nicht strikt geregelte. Aber es hat sich mittlerweile sehr etabliert, es ist sehr geregelt geworden, sehr professionell auch geworden. Und ja, deswegen gehören zwar noch zum Freestyle dazu, aber mit den klassischen Slopestyle-Fahrer, Big Air etc. hat das nicht mehr so viel zu tun.
Ihr müsst alle nüchtern sein, kann man sagen.
Wir müssen alle nüchtern sein, genau.
Manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen besser, um sich nochmal mehr reinzumauen wahrscheinlich, aber das ist nicht erlaubt.
Ich brauche das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht braucht es manch anderer mal so ein kleiner Nipper am Schnaps, aber nein, das ist natürlich nicht. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Nee, sollten wir schon. Für große Erfolge sollten wir schon nüchtern sein.
Aber wenn du sagst, dass du über deinen Papa so dazu kamst und dann warst du gut und dann war der noch glücklicher und du hast weitergemacht, hat es eine Weile gedauert, bis du da selber so eine große Leidenschaft, wie du am Anfang ja erwähnt hast, dafür gefunden hast, oder hat es direkt Klick gemacht?
Ich habe schon ein bisschen gebraucht, weil ich einfach schon auch Respekt vor den Sprüngen hatte. Und ich wurde dann aber wirklich, ich habe dann so einen Sichtungslehrgang gemacht und war dann eben im Landeskader mit drin und wurde da dann wirklich Schritt für Schritt herangeführt und konnte mich dann immer so ein bisschen mehr überwinden. Und dann hat sich diese Leidenschaft eigentlich erst so richtig entfacht, genau.
Dann hast du ja auch eigentlich wirklich die Anfänge im Skicross miterlebt, oder? Weil Skicross ist ja auch eigentlich noch eine recht junge Sportart, auch erst seit 2010 olympisch.
Genau, also Anfänge würde ich jetzt nicht sagen. Die ganz verrückten Zeiten war ich nicht dabei, als noch erstmal Gate raus und 10 Schlittschuhschritte gemacht worden sind und man wirklich aufpassen musste, dass man sich nicht mit den anderen zusammenhakt. Bei mir war das, ich bin dann schon in die Ära, ich sage jetzt mal, reingekommen, an denen das geregelter abgelaufen ist. Aber ich bin auch noch ein Rennen gefahren, bei dem wir zu 6 gestartet sind, zu 6 gleichzeitig. Weil ursprünglich damals bei den X-Games, bei den Anfängen fährt man eigentlich Skicross zu 6. Und das wurde dann erst mit Olympia dann auf 4 dann letzten Endes runtergestuft.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das war auch verrückt. Ich war dann ganz froh, dass ich da vorne weggefahren bin.
Da muss der Kurs dann aber auch breiter sein, oder?
Ja. Also, wobei, der war gar nicht so viel breiter. Es war damals noch im Mont davon. Eigentlich gleiche Strecke breite, muss ich dann halt den Platz machen, gell?
Was mich interessieren würde, du kommst ja aus dem Schwarzwald. Auch da kann man Skifahren. Aber jetzt gerade, wenn wir Skifahrer da hatten, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir schon eigentlich immer Leute, die irgendwo, sag ich mal, näher zu den Alpen irgendwie wohnhaft sind oder aufgewachsen sind. Wie anstrengend ist die viele Reiserei, wahnsinnig viele Kilometer, die man da schon als Teenager machen muss, um diesen Sport auszuüben? Wie anstrengend ist das eigentlich?
Ja gut, anstrengend ist es ehrlich gesagt schwer für mich zu definieren, weil ich habe das immer mit total viel Freude gemacht. Deswegen war das für mich nicht in dem Sinn anstrengend. Wir sind halt, ich hatte damals im alpinen Bereich wirklich auch eine coole Truppe. Wir haben immer Mords die Gaudi gehabt und klar musste ich da in dem Jugendalter oft dann zu den Mädels zu Hause, sage ich jetzt mal, zu den Mädels in der Schule, zu dem Freundeskreis oftmals Nein sagen. Ich bin jetzt nicht bei der Party dabei. Ich kann jetzt nicht am Wochenende mit zum Shoppen gehen oder zum Kaffeekranz oder dies und das machen, sondern ich bin dann ganz normal freitags los und am Wochenende dann überall Ski gefahren oder halt irgendwo hingereist. Und bin dann montags wieder in der Schule gewesen oder auch erst dienstags. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich war da am Otto-Hahn-Gymnasium. Ich weiß nicht, Vinzenz, ob dir was sagt, da am Skiff in Furtwangen.
Ja.
Genau, da oben war ich auf der Schule und die unterstützt den Sport auch schon recht gut. Und ich hatte in meiner Schulklasse sehr, sehr viel Sportler. Also zum Beispiel Pia Fink, eine Langläuferin, die war bei mir in der Klasse. Oder Janina Hettich, die Biathletin, die war auch bei mir in der Schulklasse. Und deswegen bestand unsere Schulklasse schon aus sehr viel Sportler. Und deswegen war das eigentlich normal, dass manche Schüler oder manche in dem Schulfreundeskreis dann halt am Wochenende unterwegs waren. Und dann aber unter der Woche hat man dann wieder viel unternommen.
Aber warst du dann auf dem Internat auch oder nur auf der Schule?
Nee, ich war nur auf der Schule. Ich war sozusagen fürs Internat zu schlecht, kann man sagen, auf gut Deutsch.
Aber wohnst du mittlerweile noch im Schwarzwald?
Nee, das nicht mehr. Ich wohne in Marquardtstein am Chiemsee direkt. Ja, ich bin direkt nach dem Abi dann nach Bayern gezogen, erst nach Rosenheim, weil ich dann eben in den C-Kader, also in Junior-Nationalkader aufgenommen worden bin. Und da ich die einzige Schwarzwälderin war, war es meinem Trainer wichtig, dass ich eben nach Rosenheim ziehe, um dann mit der Trainingsgruppe dort vor Ort zu trainieren.
Und gefällt es dir in Bayern auch?
Ja, klar.
Musst du sagen.
Doch, nein, fühle mich sehr wohl hier mittlerweile. Das passt sehr, sehr gut. Doch.
Wenn wir bei den Kadern sind, jetzt springen wir mal vom C-Kader in den A-Kader. Da warst du ganz schön lange Zeit so als Skifan, hat man das dann oft gesehen auf Social Media, zum Beispiel, wenn der DSV irgendwie postet, unser Team für, weiß ich nicht, Bakuriani, Valtoro, was auch immer. Und dann sind da 4, 5 Jungs, dann rutscht man eins rüber und dann Team Frauen und dann steht da nur Daniela Meyer. Du warst ganz schön lange alleine, die Einzige im Weltcup. War das sehr komisch?
Ja, leider war ich sehr lange alleine im Weltcup unterwegs. Ich sag mal so, es hat seine Vor- und Nachteile. Vorteil, ich habe immer ein Einzelzimmer, beziehungsweise wenn ich ein Doppelzimmer habe, habe ich umso mehr Platz für mich. Nachteil, ja, ich habe keine Teamkollegin. Das ist schon, also da bin ich jetzt schon sehr froh, dass die Johanna mit dabei ist. Und man muss aber dazu sagen, die Jungs, die kenne ich eben seit ich zum Skicross gewechselt bin. Gerade der Timmy, der Wilmsee, der Cornel jetzt auch. Und die kenne ich seit Anfang an und die sind, wir sind da echt eine coole Truppe. Wir trainieren jeden Tag zusammen. Von dem her ist es schon ganz gut. Aber ich würde natürlich wünschen, dass in Zukunft auch noch mehr Frauen da bei uns im Weltcup-Team mit dabei sind.
Aber warum ist das denn so? Also warum gibt's keine oder wenige?
Ja, ich würde gern, liebe Frauen da draußen, probiert Skicross aus. Nein, ich denke auch das Gleiche, wie es bei mir anfangs ist. Die Mädels haben dann doch sehr viel Respekt vor den Parcours und vor dem zu viert fahren, was aber ich denen eigentlich gern nehmen möchte, weil es ist, man muss es mal ausprobieren. Es ist nicht dieses gerade zu viert fahren, das ist nicht so dramatisch. Es ist, ja, wenn man jetzt zum Beispiel im Pult beim Rennradeln ist, ist es ähnlich. Man kann ja auf hoher Geschwindigkeit nebeneinander herfahren und es fühlt sich trotzdem an, als hätte man noch genug Platz. Und und wenn man sich da wirklich Schritt für Schritt ranarbeitet, dann funktioniert das auch. Dann holt man sich die Sicherheit und dann klappt das auch. Aber ich kann nur gerade auch viele Alpin-Mädels, die sagen, boah, nee, hey, irgendwie Alpin ist mir doch zu langweilig oder sagen, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Das ist mal einfach mal probieren und sich wirklich ein eigenes Bild davon machen, sich mal dazu überwinden, den Schritt zu machen. Und dann hoffentlich auch bleiben.
Ja, nicht gleich aufgeben, hat ja dein Beispiel gut gezeigt. Also wenn es am Anfang noch nicht ganz so viel Spaß macht, dann kann es noch kommen.
Ja, genau. Wobei Spaß gemacht hat es mir ja schon. Ich hatte ja nur ein bisschen Schiss. Aber das hat sich dann eben gelegt mit der Routine und mit dem Training.
Wir hatten diese Thematik schon mal mit Kira Weidle, mit der wir Anfang der letzten Saison gesprochen hatten, die ja auch lange Zeit alleine unterwegs war und die auch gesagt hat, irgendwie hat sie das mental auch so ein bisschen belastet, weil sie immer das Gefühl hatte, dieses ganze Team ist halt nur für sie da und irgendwie muss sie diesen Erfolg bringen, weil jeder halt, wie gesagt, einfach nur für sie hier ist. Klar, bei euch ist das nochmal was anderes, weil Damen und Herren ja immer zusammen unterwegs sind. Aber wie ist es bei dir? Du hast lange Zeit dann nur mit den Jungs trainiert.
Ja, genau. Aber bei mir ist es auch, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt da, dass es bei mir auf den Schultern jetzt mehr Druck lastet. Im Gegenteil, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, schon seit ich zum Skicross gewechselt bin, sei es im Konditraining und auch auf Schnee, immer mit den Jungs zusammen trainiere. Ist es da gleich aufgeteilt. Ich mache mein Ding. Das Einzige, was ich immer gesehen habe, ist dann Runde für Runde, wenn ich wieder oben angekommen bin und ich gemerkt habe, okay, die Ski von den Jungs wären weniger. Da ich wusste, oh, Dani, jetzt leg noch eine Schippe drauf. Okay, bleib dabei, gib Gas. Und dass wir dann am Ende doch nur einen oder halt mehr Podien feiern können und oder Erfolge feiern können. Und ja, die Jungs nehmen einen dann doch immer sehr oft mit. Nur manchmal für, ich sag's jetzt mal so, wenn man dann doch ein paar Frauenteam hat zu besprechen, dann ist schon ganz gut, wenn man eine Physiotherapeutin dabei hat oder eben eine Teamkollegin. Das ist dann, da haben dann die Jungs doch nicht so viel Verständnis dafür.
Jetzt hast du ja eine Teamkollegin mit Johanna Holzmann, du hast schon angesprochen. Kannst du uns da mal mit reinnehmen, wie war denn das für dich?
Ich war eben in erster Linie erstmal froh, dass ich eine Teamkollegin habe und dass ich nicht mehr alleine auf dem Zimmer lieg. Und für mich war das auch so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch an, aber ich hatte auch eine Comeback-Saison und war sehr auf mich selbst konzentriert, und weil ich auch gerade letzte Saison einiges zu verarbeiten hatte. Und da habe ich mich eben auf meinen Weg konzentriert und habe gewusst, okay, was jetzt der Johanna ihre Absichten sind oder was ihre Ziele sind, dass sie auch einen schweren Weg hat, um das zu erreichen und es nicht einfach sein wird. Und ja, genau, sie hat sich da halt Schritt für Schritt weitergearbeitet und ich habe meine Schritte abgearbeitet und an unsere Schritte zu glauben und da weiterzugehen.
Dani, weil du jetzt vorhin schon Erfolge angesprochen hast, wir wollen natürlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen und über das ganze Bronzemedaillendrama sprechen, das deine ersten Olympischen Spiele mit Sicherheit auch geprägt hat und auch irgendwie ein monatelanges Geduldsspiel mit sich gezogen hat. Ich habe gehört, du sprichst da wohl nicht so gerne drüber, aber vielleicht kannst du all unsere Hörer, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind, nochmal erzählen, was an diesem Tag im Februar passiert ist.
Ja, ich spreche eigentlich mittlerweile schon gern drüber. Es war halt eine reine Achterbahnfahrt, das muss man so sehen. Von morgens bis abends pur. Aber eigentlich war es auch ein schöner Tag. Ich bin da eben hingefahren, habe es eigentlich einfach genossen, dass ich Skicross fahren kann, dass ich bei Olympischen Spielen fahren darf. Und ja, habe mein bestes Skicross gezeigt, was ich je gefahren bin. Und bin dann als Vierte über die Ziellinie gefahren. Ja. Und am Ende dann Dritte geworden. Gott sei Dank.
Aber dann nimm uns doch vielleicht mal in genau diesen Moment, in diesen Finallauf und die Zieleinfahrt mit rein. Wie war das für dich und wie hast du das wahrgenommen, was da passiert ist?
Man muss sagen, ich kann euch ja von ganz oben mitnehmen. Ich bin da im Startgate gestanden und habe mir gedacht, okay, verdammt, du hast jetzt hier drei schwere Skicross-Athletinnen, also die jetzt wirklich stark sind. Da neben dir, vor allen Dingen ist die Sandra neben mir gestanden und ich habe so richtig spüren können, was für ein Druck auf ihren Schultern lastet, weil die jeden Weltcup bisher gewonnen hat bei uns und jetzt halt auch noch eigentlich jeder erwartet, dass die Olympia gewinnt. Und ja, dann bin ich da rausgezogen, habe mir einfach mein Ding durchgezogen und habe gemerkt, okay, ich habe einen ganz guten Speed wieder. Ich hatte übrigens an dem Tag ultraschnelle Ski, das waren solche Raketen. Das war unglaublich, meine Techniker haben da echt eine richtig gute Arbeit gezeigt. Und Genau, es war ultra schwierig, weil es war, der Schneefall hatte eingesetzt und ich musste immer überlegen, okay, verdammt, für das nächste Element reicht mir der Speed noch? Oder ist es jetzt so langsam geworden, dass sich die zum Beispiel ein Double jetzt sich nicht mehr ausgeht und ich die Wellen singeln muss? Und es war richtig schwierig, das zu fühlen und dann auch noch mit Windschatten und kein Windschatten etc. Und dann habe ich da kurz vorm Ziel schon einen Fehler gemacht, indem ich doubled bin und der war viel zu kurz. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt hast du es verkackt, Dani. Wie dumm bist du? Und eben, dann war ich ja kurz auf 4 und dann auf der Zielgeraden habe ich mir gedacht, boah, jetzt raus und jede Welle treffen. Einfach Geschwindigkeit machen, gib Gas. Ich habe diesen Schnee gesehen, habe mir gedacht, fuck, Dani, da draußen, das funktioniert eigentlich nicht. Und habe mich aber wirklich konzentriert. Jede Abfahrt pushen, pushen, pushen. Ja, und dann ist eben dieser Impact von der Seite gekommen. Ich kann es gar nicht so richtig definieren. Ich weiß auch nicht, also aus meiner Sicht kann ich das nicht beurteilen, was da genau passiert ist. Und ja, dann habe ich dementsprechend natürlich Geschwindigkeit verloren und habe mir dann gedacht, fuck, jetzt bist Vierte. Und bin noch über den Zielsprung drüber, viel zu kurz gewesen, eingedonkt, so richtig bam. Ja, und dann habe ich mir nur gedacht, okay, Dani Vierte, kein Problem. Du reißt dich jetzt da zusammen, du gratulierst den Mädels, die haben eine gute Leistung gebracht. Und dann gehst du nach Hause und wenn du dann zu Hause bist im Hotel, dann kannst du heulen und kannst du alles rauslassen, aber jetzt reiß dich kurz zusammen und dann passt die Geschichte. Ja, genau. Und dann bin ich da unten gestanden. Gefühlt eine Ewigkeit. Und ich habe nicht gecheckt, was jetzt eigentlich Sache ist, wieso der Run jetzt unter Review ist. Ich habe ja, keine Ahnung, ich wollte einfach nur raus.
Das würde mich eh noch interessieren. Kriegt ihr gar nicht mitgeteilt, warum ein Run unter Review ist sofort?
Nicht direkt. Also es kommt dann eben Run under Review und dann zeigen sie schon die Szene, die untersucht wird. Aber in dem Fall war ja das Komische, dass die Kanadierin in die Einfahrt von der Zielgerade auch schon ein bisschen die Schweizerin gecheckt hat, die Fanny. Und dann haben sie noch die Szene von mir und der Fanny gezeigt. Und dann wussten wir nie so richtig, ist jetzt das mit der Marielle und der Fanny also wird untersucht oder das von mir und der Fanny. Und das war immer so, ja, wir haben wirklich nicht gecheckt, um was es jetzt wirklich geht. Bis dann eben die gelbe Karte kam für die Fanny.
Vor allem, du hast ja noch gesagt, das war in Ordnung. Und man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als dann rauskam, dass du jetzt doch den dritten Platz kriegst, dass du irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt, irgendwie verärgert warst, die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hast, total ungläubig.
Ja, weil wie gesagt, aus meiner Sicht, also während dem Fahren, aus dem kann ich es ja gar nicht wirklich beurteilen, was da genau passiert ist. Ich habe ja nicht gewusst, ob die Fanny da jetzt rübergezogen ist oder ich kann ja auch nicht in ihren Kopf schauen, was sie für Gedanken hat oder solche Sachen. Und für mich als Sportlerin ist es immer wichtig, dass es halt möglichst fair abläuft und dass es eben leistungsbedingt die Medaillen vergeben werden oder die Plätze vergeben werden. Und ich hatte dann so im ersten Moment das Gefühl so, ja, jetzt toll, jetzt kriege ich da so eine unfaire Medaille, das will ich auch nicht. Sondern ich will wirklich eine Medaille, weil ich die Leistung auch gebracht habe. Und deswegen war das so ein bisschen ein Hin und Her für mich. Aber weil ich es auch einfach in den ersten Minuten nicht gecheckt habe, was jetzt da genau passiert ist oder warum sie die gelbe Karte jetzt gekriegt hat.
Wie schaust du heute auf diese Szene?
Also ich finde, die Szene kann man auf zwei Arten interpretieren. Und ich finde aber, und deswegen ist es auch jetzt total die richtige Entscheidung, dass wir beide eine Medaille bekommen haben. Und weil eben du kannst es, je nach Video kannst du es so und so interpretieren und deswegen, einmal kannst du sagen, okay, sie hat die Spur gewechselt und mir noch den Sidekick gegeben, im anderen kannst du sagen, okay, es war ein blöder Zufall und ja, deswegen, das ist jetzt einfach eine gute Entscheidung mit den zwei Medaillen und war ein langer Weg, aber ich bin sehr stolz und sehr glücklich darüber.
Also als wir uns gesehen haben dann im Hotel, da warst du auf jeden Fall dann schon glücklich über die Medaille.
Ja, das stimmt. Ich bin dann eben raus und dann Daniel Bonacker war an dem Tag echt ein wichtiger Mann für mich. Der ist zu mir hin und hat zu mir gesagt, Dani, und du gehst jetzt da raus und genießt es und feierst es. Das ist deine Medaille und du nimmst jeden einzelnen Moment mit und die hast du dir verdient. Und das habe ich auch. Ich habe die Medaille wirklich verdient, weil ich mir an dem Tag, wie gesagt, habe ich ja gerade vorher schon gesagt, ich bin das Skicross meines Lebens gefahren. Ich habe so krasse Überholmanöver gezeigt. Ich bin von oben bis unten, habe ich gekämpft, Attacke gefahren und darüber bin ich auch stolz. Und deswegen habe ich die Medaille auch verdient und deswegen war ich auch ultra glücklich und habe das gefeiert und ja, mega gut.
Wenn man das Ganze so von außen betrachtet, ist es emotional ja irgendwie super konträr, was eigentlich an diesem Tag passiert ist. Ich meine, für dich war es so der größte Erfolg deiner Karriere. Es waren deine ersten Olympischen Winterspiele. Es war eh ein super emotionaler Tag. Ich erinnere mich auch noch dran an das Interview, wo du irgendwie keinen richtigen Satz rausgebracht hast, weil du so geweint hast vor Freude. Gleichzeitig schreibt Fanny Smith auf Instagram, dass es der schlimmste Tag ihrer Karriere war. Und sobald ich weiß, trainiert ihr ja auch ab und zu zusammen. Wie ist euer Verhältnis mittlerweile? Hat das euer Verhältnis beeinträchtigt, das Ganze?
Nee, unser Verhältnis hat es eigentlich gar nicht beeinträchtigt, beziehungsweise eigentlich eher im Guten. Also wir sind eher enger zusammengekommen. Ja, es tut mir wirklich leid für die ganzen Interviews. Ich habe meine Emotionen da überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich musste einfach immer heulen. Sobald das Thema da drauf gekommen ist, musste ich heulen. Das war echt schrecklich und leider eben auch bei vielen Interviews danach auch. Und die Fanny und ich haben uns dann auf der Reiteralm, wir waren dann ja noch in Russland und dann danach auf der Reiteralm war der nächste Weltcup und da haben wir uns zusammengesetzt und haben wirklich mal über uns geredet, wie es uns geht und uns halt erkundet und haben auch besprochen, dass diese ganzen rechtlichen Schritte, die jetzt da eingeleitet wurden, da war ja dann nämlich auch bekannt, dass mir die Medaille praktisch wieder aberkannt wird. Und da haben wir uns eben besprochen, haben gesagt, dass diese rechtlichen Schritte, die jetzt da vorgenommen werden, nichts mit mir persönlich zu tun haben. Also dass es jetzt nicht gegen Daniela Meyer ist, sondern gegen die Jury entscheide wirklich. Und genauso natürlich die rechtlichen Schritte von deutscher Seite, dass die nicht gegen die Fanny an sich sind, sondern halt gegen diese Entscheide sozusagen. Und das war total wichtig und total gut. Und deswegen hat es unser Verhältnis eigentlich überhaupt nicht beeinträchtigt. Und was dann auch noch dazu kommen ist, wir waren dann beim Stöckli-Event. Sind ja beide Stöckli gefahren. Sie ist jetzt zu Vögel gewechselt, aber wir waren beide Stöckli. Und für Stöckli war das sofort klar, dass es für uns beide eine Medaille ist. Und eben da bei den Interviews bin ich wieder mal in Tränen ausgebrochen. Da hat sie dann Gott sei Dank das Wort übernommen, weil sie da den Ticken mehr Erfahrung hat und mehr Routine hat und hat dann auch echt gute Wörter für uns zwei gefunden.
Der Entscheidungsprozess danach hat ja sehr lange gedauert, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, aber nur bei mir jetzt gerade wieder Klick im Kopf gemacht, ich hatte es schon fast verdrängt. Eine ganz kurze Nachricht, weil du meinst, ihr wart danach in Russland. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr wart genau während des Einmarschs Russlands in der Ukraine in Russland. Ich stelle mir vor, das muss wahnsinnig gruselig gewesen sein einfach.
Richtig. Meine Achterbahnfahrt hat nämlich nicht an dem 17. Februar aufgehört, sondern die ist noch ordentlich weitergegangen. Ja, wir sind dann nämlich direkt, Skicross hatte einen Charterflug von Peking nach eben nach Russland, nach Chelyabinsk zu dem nächsten Weltcup. Und genau, wir sind dann eben in Russland gesessen und dann hat der Putin gemeint, er muss in die Ukraine einmarschieren. Und dann wurde das, Gott sei Dank, da haben wir natürlich dann sofort alle Registerzonen und wurde versucht, so schnell wie möglich auszureisen. Das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Aber ja, war eine sehr, sehr, sehr schlimme Situation. Muss ich zugeben. War dann auch sehr froh, als ich wieder deutschen Boden erreicht habe.
Aber kam die dann so easy raus?
Na, es war schon ein bisschen kompliziert. Also es war halt vor allen Dingen kompliziert, Flüge zu finden, die uns noch raustransportieren. und das zu organisieren, dass wir wieder an den Flughafen kommen. Das hat ein bisschen gedauert, aber Gott sei Dank haben wir da dann einen schnellen Weg gefunden, beziehungsweise alle Nationen einen schnellen Weg gefunden. Und wir sind dann auch von Moskau über die Ostsee, dann über Norddeutschland nach Frankfurt geflogen. Also wir haben so einen schönen Bogen dann gemacht. Das hat man dann auf der Flugkurve gesehen oder auf der Linie. Und hat dann Gott sei Dank in der Hinsicht reibungslos funktioniert, ja.
Ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, eure Trainer standen in ständigem Austausch mit dem Deutschen Skiverband und auch mit dem Auswärtigen Amt. Und es hieß ja, wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr aus Russland rausgeholt. Beziehungsweise, wie du vorhin gesagt hast, es ging ja vor allem darum, dass ihr überhaupt noch irgendwie rechtzeitig da rauskommt. Und ich weiß noch, ich hatte damals eine Story auf unserem Sherpens-Account gemacht, wo es eben darum ging, dass es eine Meldung gab, dass der DSV auf diese Angriffe in der Ukraine reagiert und bis auf Weiteres eben alle DSV-Athleten abzieht und nicht mehr in Russland und der Ukraine starten lässt. Mich hatte damals aber auch diese Insider-Info erreicht, dass ihr bis zu dieser Meldung überhaupt gar nichts davon wusstet.
Ja, also wir haben eben, unsere Trainer sind da im ständigen Kontakt gewesen. Deswegen, dann konnten wir haben erst noch das Training gefahren da wirklich. Wir haben da aber schon beschlossen gehabt, dass wir können das Rennen nicht fahren. Funktioniert einfach nicht. Das ist nein, einfach nein. Und das war eigentlich für uns Athleten schon alle klar. Wir wollten aber nochmal eine Sitzung machen mit unseren Trainern und das dann nochmal klarstellen. Und dann ist diese Info vom, ich glaube vom BR war es oder so, ist ja auch egal, die war dann eben schon vor unserer Nummer, also unserer zweiten offiziellen Sitzung, war die dann schon raus. Aber das wäre eh raus, also das war eh unsere Absicht. Von dem her war das völlig okay. Ja, wir waren dann das erste Team, die das praktisch offiziell gesagt haben, nee, wir fahren hier nicht, das geht nicht. Und dann haben alle anderen Nationen ja sofort danach gezogen. Ja.
Was war das Erste, was du dann zu Hause gemacht hast?
oh Gott, was war das Erste?
Also weil ich stelle es mir schon, also ich stelle mir vor Erleichterung, aber das ist ja schon ein krasser Einschnitt und es macht ja wahrscheinlich schon was mit einem, wenn man dann auch weiß, okay, gut, super verrückter Scheiß, sorry, der hier gerade passiert ist und jetzt wieder zurück nach China, nach dieser Russland-Situation, jetzt wieder zu Hause.
Ja, man muss dazu sagen, bei mir war das hier richtig verrückt, weil auf dem Flug nach Hause habe ich in Moskau erfahren, dass mir die Medaille aberkannt wird. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet. Und dann standen in Frankfurt meine Eltern und mein Bruder mit meinem, ich habe so einen Fanbanner, mein Skiclub hat so einen riesen Fanbanner mal für mich gemacht. Und die standen da mit Bier und mit Kuchen und mit Blumen und alles. Und dann habe ich ehrlich gesagt erstmal wieder geheult und bin dann eben in den Bus gesessen, bin nach Bayern gefahren und dann bin ich erstmal. Ja, ich habe erstmal, ich glaube, einen Tag, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, ich war einfach zu Hause und habe gar nichts gemacht. Wäsche gewaschen, gar nichts gemacht. Und dann hat ein guter Freund von mir, hat zu mir gesagt, hey, komm, wir machen etwas und sind dann, lass dich überraschen. Und dann sind wir zum Skifahren gegangen nach Fieberbrunn und wir waren einfach den ganzen Tag Skifahren. Und einfach so fürs Herz, für die Seele. Ja, das habe ich gemacht. Dann ging es wieder ein bisschen besser.
Du hast gerade schon gesagt, Ende Februar hat der Schweizer Skiverband Swiss Olympics und Fanny Smith dann Berufung eingelegt und dir sozusagen die Bronzemedaille aberkannt. Mit der Begründung, dass die unmittelbare Nähe der Rennfahrer im Moment zu einer Aktion führte, die weder beabsichtigt noch vermeidbar war. Der DSV hat dann gleich daraufhin gesagt, ja, man werde in Abstimmung mit dem DOSB alle rechtlichen Schritte prüfen. Letztendlich ist der Fall dann beim Internationalen Sportgerichtshof Kass gelandet, wo er bis Mitte Dezember dann lag. Und wie gesagt, rund 10 Monate später gab es dann eben die Entscheidung für dich, dass ihr beide eine Bronzemedaille bekommt. Wie war dieser Tag für dich, als du von der Entscheidung erfahren hast? Also hat dich das jetzt doof gefragt, emotional überhaupt noch berührt? Oder warst du vielleicht nach all dem Drama auch irgendwie an einem Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich bin eigentlich ganz froh, jetzt endlich mal damit abschließen zu können. Und es ist schön, dass wir nach diesem langen Geduldsspiel irgendwie jetzt beide Bronze bekommen, aber that's it so ungefähr.
Ja, also ich war unheimlich erleichtert. Ich habe es natürlich schon, bin natürlich immer auf den Laufenden gehalten worden, wie jetzt gerade die Ermittlungen oder sag mal Ermittlungen oder wie der aktuelle Stand ist. Und ich habe dann ehrlich gesagt eben so Anfang Schneevorbereitung, also sprich so Mitte September, habe ich zu mir gesagt, so und jetzt ist Schluss, ich schließe damit ab. Ich vertraue da drauf, ich möchte jetzt eine gute Vorbereitung haben, die neue Saison beginnt. Und genau, da haben sie schon viel dazu gearbeitet, dass es eben auf 2 Bronzemedaillen rauslaufen soll, weil sich da eben Schweizer Skiverband und Deutscher Skiverband auch nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, kommt, wir machen doch jetzt einfach 2 Bronzemedaillen, das ist das Beste für alle Beteiligten jetzt. Und genau, dann habe ich da eigentlich damit abgeschlossen. Hat mich aber trotzdem immer mal wieder zurückgeholt und so halt zweifeln lassen, verdammt, hin und her. Und ja, da war ich jetzt im Dezember einfach dann sehr erleichtert. Es ist endgültig, es ist abgeschlossen. Ich behalte meine Medaille, die Fanny bekommt auch eine Medaille. Und ja, sehr, sehr glücklich darüber.
Mal eine ganz doofe Frage, in dieser Zeit die tatsächliche Medaille. Was hast du mit der gemacht? Oder musstest du die sofort irgendwie irgendwo abgeben? Oder also was ist mit dieser Medaille passiert? Oder hast du die irgendwo weggesperrt und versucht, nicht dran zu denken?
Nein, ich habe die Medaille die ganze Zeit gehabt. Die wurde mir nie irgendwie jetzt abgenommen oder sowas. Also ich habe die eben da am 17. Februar am Abend bekommen, konnte die fast nicht loslassen. Ich hatte immer den Drang, die festzuhalten, weil ich selber nicht so glauben konnte. Und habe auch, der Klassiker, natürlich mit ihr geschlafen und alles. Weil ich habe die während dem Verschlafen so festgehalten die ganze Zeit. Hab die auch in Russland dabei gehabt. Also ich habe sie nicht ins Gepäck da irgendwie direkt nach Hause geschickt, sondern ich habe die, die war immer bei mir. Und habe sie auch sehr viel eben im Sommer auch immer mal wieder rausgeholt, angeschaut und dann sind mir immer wieder die Tränen natürlich runtergelaufen, alles nochmal so ein bisschen durchgelebt. Dann gab es einen Tag, an dem ich halt ultra stolz war auf die Medaille und dann gab es wieder Tage, an dem hätte ich sie am liebsten aus dem Fenster geschmissen und gesagt, so ein Scheiß. Und ja, eben so ein Hin und Her, aber die war immer bei mir. Und ja, genau. Da liegt sie jetzt auch noch bei mir zu Hause und bleibt sie auch.
Sehr gut. Finzi, wie war das bei dir eigentlich? Also wir wissen ja, du trägst so Medaillen auch sonst gerne mal im Alltag, so als Schmuck einfach.
Ja, genau. Also ich habe sie ja auch gar nicht auszogen. Nee, also ich weiß gar nicht, wo ich sie in der Nacht dann hatte, nachdem ich sie bekommen habe. Es war, glaube ich, sehr, sehr unspektakulär. Durch das, dass ich ja dann nochmal 2 Rennen vor mir hatte, wurde nur am ersten Tag gefeiert, also am Renntag. Die Medaille habe ich ja schon am nächsten Tag bekommen, weil die Startzeit zu spät war. Deswegen war das danach wirklich, wirklich eigentlich ziemlich langweilig. Bei mir ist ja da auch so viel Druck abgefallen mit dem ganzen Scheiß um die ganze Situation herum. Deswegen war ich dann einfach froh, einfach mal ja, in gar keinem Trubel mehr zu sein.
Und jetzt heute so? Verstaubt sie im Kasten.
Ganz genau. ja, die wird schon immer mal wieder rausgeholt, aber jetzt habe ich sie dann doch verräumt. Mal schauen. Irgendwann, das habe ich eh schon öfters gesagt, wenn es vielleicht mal nicht mehr so läuft oder ich aufhöre und an meine guten, erfolgreichen Zeiten zurückdenken will, dann hänge ich sie vielleicht mal auf.
Achso, ich dachte schon so, wenn es irgendwann mal finanziell eng wird, dann...
dann ab auf eBay.
Habe ich dir eigentlich gesagt, Vince, dass du da bei Olympia mein erster olympischer Moment war's?
Nein, oder weiß nicht, vielleicht an dem einen Abend vielleicht noch, aber weiß
ja,
nicht.
Weil ich weiß, wir sind in einem Hotel angekommen und dann hieß es zu uns, ja, der Vince kommt gleich vorbei mit seiner goldenen und eben wir sollen da unten Spalier stehen und da kommt er zum roten Teppich und dann bin ich da gestanden und dann kommst du mit dieser goldenen Tanne, ich war so, wow. Oh, die strahlt aber schon schön. So eine möchte ich auch haben. War so der erste Splash-Moment. Doch, das war damals so. Ja, das war ein cooler Moment, muss ich sagen.
Ja, das war echt was. Ja, war schon was ganz Besonderes. Es war zwar dann auch wieder ein bisschen komisch, wo ich dann, dass es bei mir dann nicht alles normal laufen durfte, weil ich ja Closed Contact Person war. Das war der 7. Tag meiner Isolation, deswegen musste ich dann sofort auch wieder eine Maske anziehen und also es war alles dann ganz strange und dann, das war ja dann eh schon fast 12 und um 0:00 war ich dann befreit und konnte alles normal machen, das war wirklich, ja, wild.
Aber Dani, waren deine ersten Olympischen Spiele jetzt mal, abgesehen von dem, was da vor Ort passiert ist und was das alles so nach sich gezogen hat. Also haben sich deine ersten Olympischen Spiele so angefühlt, wie du dachtest, dass es sein wird?
Nee, natürlich, also natürlich in dem Sinne nicht. Nicht so, wie ich mir das da als Kind erträumt habe. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich dahin gegangen und hatte eigentlich die Einstellung, dass eben so das richtig verrückt wird und man da gar keine diese bekannten olympischen Momente da fühlt oder erleben darf, sondern das so richtig isoliert wird. Eben, man hat es mitgekriegt bei den nordischen Kombinierern, wie es da drunter und drüber gegangen ist und oh, Horror wirklich. Und dann komme ich da hin und gefühlt keine Stunde da habe ich eben den ersten olympischen Moment, so dieses Gänsehaut-Feeling und habe dann für das doch echt viele Erlebnisse mitnehmen können. Ich habe bei den Langläuferinnen auch zugeschaut, als die Gold geholt haben und durfte auf der Skisprungschanze oben stehen und habe dann echt noch doch viele Sachen mitnehmen können. Natürlich war das niemals, also ich stelle mir jetzt so bestimmt Cortina Milano wird was ganz anderes. Das wird hoffentlich wieder so, wie man das sich halt früher vorgestellt hat. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem so diese ein, zwei, also diese paar schönen Momente habe ich doch mitnehmen können, ja.
Aber das hört man ja von überall. Auf diesen nächsten Spielen liegen große Hoffnungen. Coco, ich sehe uns da auch schon spritztrinkend an der Tofana.
Ja.
Wenn wir mal...
da sehe ich mich auch.
Wir mit so viel über diese Spiele und auch die vergangene Saison gesprochen haben, springen wir mal rein in diese Saison. Und aber diese Olympiamedaille, nachdem auch klar war, dass du sie auch behalten darfst, scheint ja wohl insofern die Bronzemedaille Eindruck hinterlassen zu haben, als dass seitdem, wenn man sich deine Ergebnisse anschaut, es so scheint, als hättest du ein Abonnement auf den 3. Platz abgeschlossen. Ist das ein Fluch oder was hat es damit auf sich?
Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt. Ich habe es mir neulich auch erst gedacht, irgendwie so 3. Plätze sammle ich sehr, sehr viele. Einen 2. Platz habe ich bisher. Ja, aber ich muss sagen, es gab echt, also es gibt nicht viele Runs. Wenn ich mal im großen Finale bin, dann stehe ich echt eigentlich auf dem Podium. Bisher einen 4. Platz gehabt, da hat es mich aber dann zerlegt. Das ist dann okay, sage ich jetzt mal. Aber ja, 3. Platz bin ich anscheinend gern. Ich hoffe, dass sich das mal nur ändert und mal nur ein 1er dasteht und fahr 2er. Wobei eigentlich 1er finde ich okay. Das würde besser passen.
1er sind schwer okay und ich glaube, du kannst ja aber auch so weit, oder wir sprechen da gerne, aber trotzdem ja sehr zufrieden sein mit der Saison bisher. Das sind ja absolute Top-Leistungen. Wir kommen aber auch wieder zu einer Gemeinsamkeit von euch beiden. Es gibt in euren beiden Sportarten jeweils jemanden, der das absolut dominiert. In deinem Fall ist es Sarah Näslund, du hast sie vorhin schon angesprochen. Wir haben mal geschaut, das letzte Mal nicht gewonnen, als sie bei einem Weltcup angetreten ist. Das war am 14.12.2021. Wie nervig ist denn das eigentlich?
Ja, sehr nervig. Also ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr oder ich habe das oft akzeptiert, weil ich so halt immer mit mir selber zu kämpfen hatte. Eben letzte Saison war ja auch bei mir eine Comeback-Saison. Und dieses Jahr will ich halt die Konstanz aufbauen, dass ich sie wirklich schlagen kann. Und dann war ich jetzt hier in Idre und sie gibt mir einfach 3 Sekunden. Ich habe 3 Sekunden Rückstand in der Qualifikation gehabt und war aber dritte Zeit. Und das ist halt so, das ist das, was mich richtig nervt, weil ich eigentlich finde, dass ich gute Fahrten habe und ich von ihr trotzdem 3 Sekunden kriege. Sehr nervend. Und ich wünsche mir, dass ich, oder ich arbeite sehr daran, dass ich sie schlag. Das Bittere ist, dass die am Start schon so nicht nur Startzug, sondern auch einfach die Elemente dermaßen gut und schnell fährt, dass sie dann schon 3-4 Skilängen vor mir ist. Und sie dann noch aufzuholen, ist nicht gerade so easy. Es ist machbar, aber momentan nervt mich das dezent, ja.
Aber Finzi, du kennst das Phänomen ja bei dem mit Jan Magnus Rieber. Aber das hier, wie gesagt, mach mal die FIS-Seite auf und schau dir die Ergebnisse von Sandra Näslund an. Das ist ja doch nochmal fast ein anderes Level.
Ja, also das ist wirklich auch sehr beeindruckend. Und ich bin schon ein Riesenfan von Statistiken, habe ich ja schon öfters gesagt. Ich bin da aber ganz begeistert bei solchen Athleten. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, wie viele Weltcup-Starts. Die Quote von ihr habe ich noch gar nicht angeschaut. Aber das ist wirklich auch krass. Und ja, im Endeffekt kann man es schon ein bisschen mit dem Rieber vergleichen. Wenn er einen sehr guten Sprung hat, dann, ja, dann kommt bei uns auch einfach niemand ran. Aber ja, da gibt's immer mal wieder Gelegenheiten und da darf man nicht aufgeben. Und ich glaube, wenn es läuft nicht immer alles genauso weiter, wie es bis jetzt ist. Auch zum Beispiel der Jarl Magnus Rieber hat dieses Jahr auch mit Krankheiten zum Teil zum Kämpfen und wünscht man niemand und wünsche ich der Sandra auch nicht, aber ich glaube, da kommt sicher auch mal eine Phase, wo es dann nicht ganz so läuft und dann muss man halt da sein.
Ja, nee, ich sehe das so, ich will sie gar nicht schlagen, wenn sie einen Fehler macht, sondern ich möchte einfach den Schritt nochmal nach vorne machen. Ich konnte auch in Val Thorens jetzt dieses Jahr, konnte ich auch gerade beim ersten Rennen sehr gut mit dem mithalten, da hatte ich echt oben raus. Die ersten paar Zwischenzeiten war ich zum Teil auf 10 Hundertstel dran und war auch im Halbfinale, war ich vor ihr, bin sogar vor ihr weggefahren, kann man sich das vorstellen. Nur hat sie mich dann leider weggecheckt und ich bin gestürzt. Und deswegen bin ich leider nur im kleinen Finale gewesen. Aber in dem Sinn, es ist möglich. Ich brauche halt da noch diesen 2-3 Schritte, dass ich da mehr Konstanz habe und nochmal mehr angreifen kann. Und bin aber zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren dann hoffentlich auch dauerhaft funktioniert oder so, dass wir uns zumindest gut battlen können. Das wäre geil.
Was sind diese 2-3 Schritte? Also du hattest ja den Start schon angesprochen, wo sie schon irgendwie so überlegen zu sein scheint.
Genau, es ist Start. Da ist die ultra koordinativ, schnellkräftig. Die steht viel zentraler auf dem Ski als ich und das muss ich dann noch ein bisschen mich besser koordinieren. Und ja, die kriegt einfach aus den Elementen nochmal mehr Speed raus. Die kann das alles irgendwie flacher springen, flacher fliegen. Zum Teil jetzt in Schweden, muss man sagen, die hat einen Start gezaubert über ein Element. Das haben die Männer zum Teil nicht mehr so gut hinbekommen. Also sie hat es in Perfektion da ausgeführt und die Männer sind da zum Teil gestruggelt. Und da muss man dann schon auch leider einfach den Hut ziehen und sagen, wow, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten.
Es ist ja jetzt doch so, dass ihr im Skicross eh schon gar nicht so viel Weltcuprennen habt. Ihr hattet jetzt diesen Winter bisher 7 Weltcuprennen. Ihr wart an 4 Weltcuporten. 3 Weltcuporte wurden aber bereits abgesagt, also fast die Hälfte eigentlich. Wie beeinflusst das auch eure Trainingsplanung?
Eigentlich muss ich sagen, haben wir dieses Jahr nicht richtig 4 Weltcups geplant gehabt. Das wären eigentlich 22 Stück gewesen. Von dem her war das gar nicht so schlimm, dass jetzt mal 1-2 Weltcups abgesagt worden sind. Wir haben trotzdem unsere 16 rum. Ja, mit unserer Trainingsplanung ist es eh immer, muss man eh immer ziemlich spontan sein, weil man nie weiß, wo wie viel Schnee liegt und wo gerade eine Trainingsstätte oder ein Trainingslauf steht. Und deswegen sind wir da immer recht flexibel und oder versuchen recht flexibel sein und spontan dann dementsprechend Europacups mitfahren als Trainingseffekt oder eben das Glück haben, dass man das irgendwo anders nur einen Kurs steht oder mal einen Kurs bauen kann.
Ihr habt ja aber neben den Weltcups diesen Winter auch noch eine Weltmeisterschaft in Bakuriani in Georgien. Da würde mich erstmal interessieren, ich finde das faszinierend, wie es da aussieht, von den Fernsehbildern her. Ist das wirklich so schön da, wie es aussieht?
Oh, das kann ich dir leider gar nicht beantworten, weil ich da vorletztes Jahr nicht dabei war, als da der Test-Weltcup war oder der Weltcup war. Da habe ich mich leider davor verletzt und ich habe also gar keine Ahnung, wie es da ausschaut. Ich kann leider auch nur die Bilder beurteilen und bin dementsprechend genauso gespannt wie du, wie es da dann Ende Februar ausschaut.
Aber es sieht schon faszinierend aus, oder? War halt doch einfach auch anders als das, was man hier so im Alpenraum an Skigebieten gewohnt ist.
Ja, fix. Also es ist eine ganz andere Landschaft. Ich weiß, dass meine Betreuer mal da eine Stunde in dem Sessellift festgesteckt sind, weil der Sessellift nicht mehr funktioniert hat. Ich hoffe, dass das dann nicht passiert, wenn ich da drin sitze. Ja, sonst muss es aber ein ziemlich schönes Skigebiet sein. Sehr groß, sehr cool. Genau, deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich drauf.
Dani, abschließend vielleicht noch, wie soll die WM verlaufen, dass du happy aus Georgien wieder zurückreist?
Dani Meyer, neue Weltmeisterin. Weltmeisterin 2023. Das wäre, ich versuche da mein Bestes zu zeigen oder ich zeige mein bestes Skicross. Und dann sehen wir, wie weit es geht. Natürlich ist das Ziel, wieder das Big Final auf dem Podium zu stehen. Und wenn es klappt, vielleicht auch ganz nach oben.
Was dir natürlich zu wünschen wäre, wäre eine Medaille, wo auch von vornherein klar ist, die gehört dir.
Ja.
Das hättest du
ja
verdient.
Bitte. Ja, bitte. Das wäre mal das Wichtigste.
Dani, wir sagen danke für deine Zeit und schön, dass es auch endlich geklappt hat. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die WM in Georgien und auch für den Rest der Saison. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
Ja, vielen lieben Dank. Ich gebe mein Bestes und schauen wir mal, was rauskommt. Und ja, vielleicht hören wir demnächst uns mal wieder. Das wäre cool. Würde mich freuen.
Und ein Achievement diesen Winter auch. Du hast deine erste Podcast-Aufzeichnung.
Ja.
Gratulation.
Yeah. Danke. Yeah.
Für Daniela Meyer steht am Wochenende kein Weltcup an, dafür aber für dich, Finzi. Und zwar Heimweltcup Oberstdorf. Wie groß ist die Vorfreude?
Die ist riesig. Endlich wieder in Oberstdorf und vor Zuschauern. War im Sommer schon beim Sommer Grand Prix. Wieder absolut geniale Stimmung, deswegen freut es mich drauf. Und ich glaube, da werden auf jeden Fall einige Fans kommen.
Und was dir auch entgegenkommt, soweit wir jetzt wissen, doch nicht wie ursprünglich geplant ein Massenstart, sondern good old Gunderson.
Ja, da bin ich ja natürlich froh drum, weil es einfach ein besseres Format ist und spannender. Vielleicht wäre es ja jetzt besser, wo ich jetzt besser springen wie Lauf. Dann wäre es vielleicht doch besser, wenn wir einen Massenstart machen würden.
Mir gefällt auf jeden Fall sehr gut, wie du immer deutlicher wirst von Folge zu Folge deiner Ablehnung des Massenstarts.
Ja, ich bin auch im Fernsehen letztes Mal richtig deutlich geworden. Ja. Mittlerweile, man muss es jetzt einfach ansprechen, wie es ist. Und deswegen finde ich es gut, dass zwei Gundersen sind. Viel spannender. Da haben auch die Zuschauer was davon. Deswegen freut es mich, dass das jetzt so entschieden wurde.
Auch wenn wir leider nicht am Wochenende vor Ort sein können, wäre natürlich auch zu schön gewesen. Drücken wir dir natürlich die Daumen. Und falls ein paar von euch vor Ort sind, schickt gerne auch ein paar Bilder an unserem Instagram-Account ski.happens oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an team@skihappens.de.
Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen haben sollte, dann bewertet, oder auch wenn es uns nicht gefallen hat, in jedem Falle bewertet uns gerne, wenn ihr uns auf Apple Podcast oder Spotify hört. Das hilft uns auch. Und dann sagen wir vielen Dank. Aufnahme aus. Ciao, tschüss. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.